Wir müssen uns mit quasi den ganzen Prozessen der Reinigung auch auseinandersetzen und versuchen, Abfälle nicht mehr als etwas, was entsorgt gehört, sondern als Wertstoffe zu begreifen.
Sagt An Ling Ngo, Architekturtheoretiker und Co-Kurator des Deutschen Pavillons der diesjährigen Architekturbiennale von Venedig. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch gemeinsam mit unserem Partner Volkswagen als Live-Podcast in der Berliner Kulturlocation Freiraum in der Box kurz vor der Eröffnung der Architekturbiennale aufzeichnen konnten. Und ich freue mich sehr darüber, mit An Ling Ngo zum ersten Mal einen Architekten in diesem Podcast begrüßen zu können. An Ling Ngo ist 1974 in Vietnam geboren, hat in Aachen Architektur studiert und ist heute Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Arch Plus in Berlin. Ich frage Sie wie immer an dieser Stelle, was macht die Kunst?
Oh Gott, das ist eine schwere Frage und man kann natürlich mit dieser Antwort wahrscheinlich nicht so reüssieren. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Aber ich denke, Caroline hat es sehr schön eingeführt, dass wir uns ja in einem Ort der Arbeit befinden. Sie haben immer wieder betont, das sei hier ein Kulturort. Aber eigentlich, wenn wir zurückgehen in die Geschichte, befinden wir uns ja in Räumen der Arbeit. Und von daher ist es gar nicht so flapsig von mir jetzt formuliert, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, sondern das hat den Hintergrund, dass wir uns wieder verstärkt mit der Frage der Arbeit auseinandersetzen müssen, vor allem auch im kulturellen Bereich. Und das ist eigentlich etwas, was wir als Jahresthema oder sogar mehrere Jahresthemen für uns definiert haben in den Projekten, die Sie genannt haben. Einerseits Biennale, da wird es auch im Wesentlichen um die Frage der Arbeit gehen. Und auch in dem anderen großen Projekt, das wir vor bei 2 Jahren gestartet haben, nämlich The Great Repair.
Wenn man so überlegt, was in der Welt gerade los ist, denkt man, es wird so viel kaputt gemacht. Das heißt, the repair will be greater and greater, weil es wird ja so viel zu reparieren geben, wenn wir weiterhin so viel zerstören.
Das ist leider so, aber das hilft ja nicht irgendwie zu klagen, sondern wir fragen uns, wie können wir in einer solch scheinbar ausweglosen Situation Wege finden, uns selbst zu ermächtigen, wieder handeln zu können. Und darum geht es ja bei dem Begriff der Arbeit, den wir verfolgen, im emanzipativen Sinne. Nicht als Fronarbeit oder Lohnarbeit, sondern Arbeit als etwas Erfüllendes. Und da kommen wir natürlich in den Bereich der kulturellen Produktion hinein. Aber bevor das dahin kommt, gibt es noch sehr viele Schritte dazwischen.
Das könnten Sie jetzt genauso bei unseren Redaktionskonferenzen sagen.
Ja, wir machen ja beide eine Zeitschrift, insofern passt es ja.
Das Thema Arbeit, das sieht man auch auf Ihrem Instagram-Account, wo Sie ein Foto gepostet haben. Man sieht ein Detail der Treppe vom Deutschen Pavillon in Venedig und es ist dieses gelbe Plastikschild steht da. Aber es steht nicht closed for maintenance, sondern open for maintenance, also wegen Wartung geöffnet. Das heißt, da ist schon die Arbeit mit integriert. Was heißt das?
Genau, also wir haben uns gefragt, wie wollen wir uns in einem solchen Rahmen wie der Biennale, die darauf aufgebaut ist, zu repräsentieren, das Beste aus Deutschland mitzubringen und sich zu produzieren in dem Sinne. Wie können wir uns im Grunde genommen in einem produktiven Verhältnis zu diesem Format setzen und etwas schaffen, was eben nicht nur der reinen Repräsentation dient, sondern dass wir etwas machen, was auch der Stadtgesellschaft vor Ort nützlich ist. Und diesen Begriff der Nützlichkeit haben wir ganz stark in den Mittelpunkt gestellt, in dem Sinne, dass wir alles, was wir machen, auch einen Nutzen haben sollen für die, die es betrifft. Und wie Sie wissen, lebt eine Institution wie die Biennale, aber auch alle anderen Institutionen davon, das Heerscharen von Menschen im Hintergrund diese Institutionen pflegen, reinigen, instand halten und im handgreiflichen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne. Und wir haben gesagt, dass das eigentlich der Ausgangspunkt unserer Überlegungen sein soll, dass wir diese Arbeitsprozesse, überhaupt diese Arbeit, die hinter solchen Institutionen stehen, auch sichtbar machen wollen. Meist wirkt ja im Rahmen der Biennale nur über die Kuratorinnen, Kuratoren, über die Künstlerinnen und Künstler gesprochen. Und wir haben gesagt, nein, diesmal stellen wir genau die Leute in den Mittelpunkt, die das überhaupt ermöglichen. Und von daher schließt sich nochmal hier diese Bogen hin zu der Frage der Arbeit. Und wir kennen das ja alle von irgendwelchen Gebäuden, öffentlichen Gebäuden meist, die dann diese Schilder haben, wo gerade eine Toilette gereinigt wird und dann steht da meist immer Closed for Maintenance oder dergleichen. Und das heißt, die Arbeitsprozesse, die zur Reproduktion der Gesellschaft eigentlich notwendig sind, werden immer ausgeblendet, unsichtbar gemacht. Und wir haben deswegen mit dem Motto Open for Maintenance genau das umgekehrt und arbeiten jetzt damit.
Und was heißt das konkret? Werden dann zum Beispiel die Reinigungskräfte involviert in die Ausstellung?
In dem zweiten Projekt, dem Projekt The Great Repair, das wir an der Akademie der Künste durchführen werden. Ich bin Mitglied der Akademie der Künste und habe jetzt die Möglichkeit, dort eine sehr große Ausstellung mit zu kuratieren mit dem Titel The Great Repair. Und da werden wir im Grunde genommen als Einstieg in die Ausstellung tatsächlich uns mit den Reinigungsfirmen und Reinigungskräften der Akademie der Künste auseinandersetzen. Sie werden Teil des Produktionszusammenhangs, aber in Venedig, um auf Ihre Frage zurückzukommen, zielen wir eher darauf, die Zugänglichkeit für diese Menschen, die, wie Sie wissen, mit schwerem Gerät die Räume erreichen müssen, Dinge machen müssen, so umzugestalten, dass es für sie einerseits leichter ist. Und aber wir werden uns auch selbst als Maintenance Workers involvieren. Ein Teil des Teams wird immer vor Ort sein und mit anpacken.
Interessant. Also das Saubermachen zum Beispiel übernehmen dann auch die Kuratoren teilweise.
Auch, mit. Genau. Und das liegt daran, dass wir uns mit einem Thema beschäftigen, das uns alle in Zukunft hinsichtlich der Frage der Nachhaltigkeit noch sehr stark beschäftigen wird, nämlich der sanitären Wende. Das heißt, wie können wir mit dem Problem umgehen, dass wir jetzt hektoliterweise Trinkwasser für die Entsorgung unserer Abfälle sozusagen aufwenden und in Zukunft, wie wir wissen, mit den zunehmenden Dürren wird das ein großes Problem vor allem auch für Städte darstellen und damit beschäftigen wir uns und das bedeutet, wir müssen uns mit quasi den ganzen Prozessen der Reinigung auch auseinandersetzen und versuchen, Abfälle nicht mehr als etwas, was entsorgt gehört, sondern als Wertstoffe zu begreifen und den Kreislauf im Grunde genommen zu schließen. Und das machen wir insgesamt für den gesamten Beitrag zur Architekturbiennale. Lassen Sie uns mal eine Ebene weitergehen und zwar nicht nur auf diese Ebene, sondern wir haben uns selbst beschränkt in dem Sinne, dass wir gesagt haben, wir machen den Beitrag oder realisieren den Beitrag nur mit den Abfällen der Kunstbiennale aus dem letzten Jahr. Denn das können Sie sich alle vorstellen. Jedes Jahr findet ja irgendeine andere Biennale oder sogar mehrere parallel in Venedig statt. Und die ganzen Installationen, Ausstellungsarchitekturen produzieren hunderte Tonnen von Müll, die dann vor allem in Venedig sehr aufwendig entsorgt werden müssen. Das landet meist dann auf den Müllhalden des Veneto. Und wir haben gesagt, wenn wir von Nachhaltigkeit immer reden und dann nach Venedig einfliegen, irgendwas machen, Müll produzieren und dann wieder abfliegen, ist das nicht gerade das, was wir erreichen wollen, sondern wir haben von vornherein auch bei der Bewerbung und schon quasi auferlegt, nur mit Dingen zu arbeiten, die wir vor Ort vorfinden, um im Grunde genommen den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, die Emissionen zu reduzieren. Und das ist etwas, was wir uns als Ziel gesetzt haben, aber es erweist sich inzwischen auch als eine Strategie, die auch zu großer Kreativität dann auch herausfordert.
Seit wann wissen Sie, dass Sie diesen deutschen Pavillon mit kuratieren? Wann wurde das? Ich frage deswegen.
Juni 2022.
Sehr gut. Das heißt, Sie sind über die Kunstbiennale gegangen letztes Jahr und hatten die Augen schon offen nach recycelbaren Materialien?
Im Prinzip ja.
Was hat Sie da besonders inspiriert? Was wollten Sie am liebsten gleich für den deutschen Pavillon gewinnen? Konnten Sie aus allen Pavillons sich schon was sichern?
Dieser Prozess setzte erst natürlich später ein, nachdem wir den Zuschlag bekommen haben im Juni. Die Eröffnung der Kunstbiennale fand im April 2022 statt. Aber ich war in der glücklichen Lage, schon sehr früh involviert zu sein, weil ich bei dem Beitrag von Maria Eichhorn, die den Deutschen Pavillon bespielt hat, die im Grunde genommen eine bauhistorische Arbeit abgeliefert hat mit der archäologischen, würde ich das fast sagen, Freilegung der Geschichte des Deutschen Pavillons als Beitrag zur Kunstbiennale abgeliefert hat. Da war ich Architekturberater und habe auch einen großen Beitrag im Katalog beigetragen. Und ich war insofern schon sowieso in diesem Zusammenhang involviert, sodass es mehr oder weniger auch uns in die Hände gespielt hat. Ja.
Aber gab es so andere Sachen, so irgendwelche Bretter oder irgendwelche Plastikteile oder irgendwas?
Wir haben gesagt, wir nehmen alles.
Okay.
Es spielt wirklich keine Rolle, was es ist, denn wir wollen ja den Beweis antreten, dass alles, was ja mit sehr viel Aufwand, sehr viel Energie, sehr viel Arbeit produziert worden ist, einen Wert an sich hat. Egal, ob das irgendwie ein Plastikteil ist oder ein tolles Stück Holz, macht keinen Unterschied für uns, sondern es ist eher die Frage, wie wir das einsetzen, wie wir das in unsere Gestaltung einbinden. Und da muss ich jetzt die anderen im Team benennen, die vor allen Dingen auch diese Sammelaktion verantwortet haben. Das sind das Team besteht nicht nur aus der Arch Plus mit meinen Kolleginnen Melissa Makele, Franziska Gödicke und Christian Hiller, sondern wir haben uns mit vier Architektinnen und Architekten zusammengetan, weil wir auch diese Trennung in Theorie und Praxis auflösen wollten mit dem Projekt. Und das sind die beiden Büros Summa Cum Femma und Büro Juliane Kreb aus Leipzig und Gent. Und die haben mit dem Ende der Kunstbiennale im November 2022 begonnen, alles Material, was wir irgendwie bekommen konnten, zu sammeln. Wir haben als Ausgangspunkt schon über den Sommer mit über 50 Beiträgen und Pavillons Kontakt aufgenommen und mit ihnen halt verhandelt. Und am Ende haben wir Material von über 40 Pavillons bekommen. Also das war an sich schon ein Großteil des Projektes, muss man sagen. Sehr viel Arbeit, also auch nochmal der Begriff der Arbeit. Nachhaltigkeit ist nicht ohne Arbeit hinzubekommen, sondern es bedarf wirklich einer ganzen Umstellung der Denkweise, wie wir Arbeit bewerten, wie wir Arbeit wertschätzen eigentlich. Ohne das geht es nicht.
Es gibt ja, wenn man baut, oder nicht nur wenn man baut, eigentlich alles, was Service betrifft, drei Adjektive: cheap, fast and good, pick two. Das heißt, wenn man viel Arbeit in etwas steckt und sich lange Zeit nimmt, das ist ja dann auch irgendwie nachhaltiger. Diese drei Wörter, ja. Denken Sie manchmal darüber nach, ist das ein Prinzip, was stimmt? Oder, also ich meine, es geht ja auch beim Putzen zum Beispiel. Also man kann ja hier auch mal übers Putzen reden. Ja, wenn man kann entweder mit einem scharfen Scheuermittel, also mit einer scharfen Chemikalie irgendwas bearbeiten und dann muss man nur ganz kurz drüber wischen, dann ist es wieder sauber. Oder man sagt, nein, man nimmt nur einen kleinen Tropfen, weil das so schlecht für die Umwelt ist. Und dann muss man aber eine Stunde lang rubbeln, bis was auch immer für ein Fleck wieder ab ist. Also ich finde, dass das zwei Dinge möglich sind und dafür muss man was anderes eben mehr investieren.
Ja, die ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung ging aber über Jahrzehnte in die andere Richtung. Sie haben vollkommen recht. Deswegen haben wir uns auch als eine der ersten quasi Arbeitsbesprechungen bei dem Projekt The Great Repair, wo wir uns auch mit dem Gebäude der Akademie der Künste, einem ikonischen Bau aus der Nachkriegszeit von Werner Düttmann von 1960 auseinandergesetzt und gefragt, wie wird dieses Gebäude eigentlich instand gehalten, wie wird das gereinigt, und haben uns dann auch sehr früh mit den Reinigungskräften zusammengesetzt und die erzählen genau das Gleiche, nämlich dass man erwartet, dass diese Dienstleistungen in kürzeren Zeiten natürlich absolviert werden müssen, um Geld einzusparen, Personal einzusparen. Und das bedeutet, dass man nur mit harten Chemikalien dagegen ankommen kann, um quasi die Zeit wieder rauszuholen. Insofern ist der Begriff der Arbeit wirklich von zentraler Bedeutung, also um das nochmal zu unterstreichen. Ein Umbau der Gesellschaft im nachhaltigen Sinne wird das nicht ohne ein Umdenken in unserem Verhältnis zur Arbeit gehen.
Wenn aber, sagen wir mal, wir weniger Chemikalien benutzen und dafür mehr Arbeit investieren, dann geht es in manchen Fällen wahrscheinlich nur, wenn die Arbeit nicht so gut bezahlt ist, sonst wird es wieder extrem teuer. Also das sind doch so, irgendwie sind das, ist das doch so eine Gleichung, die dann, wir wollen ja jetzt nicht, dass die Leute, die arbeiten, weniger Geld für ihre Stunde bekommen, sondern also irgendwie ist es noch, ich weiß noch nicht genau, wie man das alles lösen kann, aber da haben Sie sich sicher auch schon Gedanken gemacht.
Ich habe jetzt nicht die Weltformel, aber natürlich müssen wir uns mit solchen Prozessen auseinandersetzen. Und es geht eigentlich zunächst einmal auch um nicht so sehr auch, natürlich, das drückt sich in unserer Gesellschaft dadurch aus, um eine Wertschätzung der Arbeit, des Handwerklichen, des Machens. Und das aber natürlich auch monetär sich spiegelt. Das ist klar. Aber in den Gesprächen zum Beispiel mit den Reinigungskräften haben sie auch sehr stark auf dieses Thema der Wertschätzung Wert gelegt. Und seltsamerweise durch die Diskussion während der Pandemie, wo wir dann plötzlich alle irgendwie auf den Balkonen rumstanden und geklatscht haben, ohne dass sich was verändert hat, muss man dazu sagen, und wo wir von systemrelevanten Arbeiterinnen und Arbeitern gesprochen haben, die eben genau diese Dienstleistungen anbieten, die Kassiererin an der Kasse, der Kassierer, und dass sie schon eine gewisse Veränderungen festgestellt haben und dann entsprechend auch einen gewissen Stolz auch auf ihre Arbeit entwickelt haben. Und ich denke, es fängt mit sowas an. Es kann aber natürlich nicht da aufhören, sondern nicht in dem Sinne ganz tolle Arbeit, aber mach das mal für wenige Geld, sondern es ist für uns eine Frage der Ressourcenverteilung. Genauso wie wir auch im Sinne der Architektur uns mit der Frage der Ressourcenverteilung auseinandergesetzt haben und das, was im Grunde genommen als Abfall entsorgt worden wäre, dass wir dem einen Wert zugeschrieben haben und dieser Wert ist bemessbar im Sinne der CO2-Emissionen, die wir eingespart haben, im Sinne der Ressourcen, die wir auch eingespart haben. Das heißt, wenn wir über die Frage des Wertes der Arbeit und der Wertschätzung der Arbeit sprechen, müssen wir anfangen, diesen globalen Kontext mitzudenken und nicht nur über das Produkt, was bei uns hier auf dem Tisch liegt, eine Blackbox, wo wir im Grunde genommen diese Arbeitsbeziehungen gar nicht mehr sehen können, sondern begreifen, dass da globale Lieferketten dahinter stehen und die natürlich ihre Probleme mit sich bringen. Und wenn wir das uns vergegenwärtigt haben, dann glaube ich schon, dass wir über eine Frage der Ressourcenverteilung auch im Sinne der finanziellen und monetären Wertschätzung dieser Arbeit zu anderen Lösungen kommen müssen. Was heißt das denn, zirkulär zu arbeiten, mit den Ressourcen schonender umzugehen? Wie muss ich den Entwurfsprozess anders denken? Weil bisher in Architektur wurden wir so ausgebildet, ich auch als Architekt, ausgebildeter Architekt. Man macht irgendwie als Architektin, Architekten einen Plan, sucht sich das Material aus, die Produkte und lässt es dann von jemandem zusammenbauen. Und hier bei diesem Projekt auf der Architekturbiennale haben wir genau umgekehrt denken müssen oder denken lernen müssen, dass wir von den Abfallprodukten ausgegangen sind. Das heißt, was kann ich mit diesem Stück Holz, mit diesem Plastikteil überhaupt anfangen? Das heißt, ich muss den gesamten Entwurfs- und Produktionsprozess umkehren. Das heißt, die Art, wie wir Architektur bisher produziert haben, wie wir geplant haben, in diesen fein säuberlichen Phasen aufgeteilt, die werden sich verändern müssen. Und das betrifft auch die Art, wie wir arbeiten. Also nicht, ich habe eine Idee, zeichne das auf und dann wird das dann umgesetzt und realisiert, sondern ich muss eher davon ausgehen, was ich vorfinde, um dann zu dem Produkt zu kommen. Und das mag im ersten Moment als eine Einschränkung erscheinen, aber wir merken in Venedig, dass es uns eine Arbeit erlaubt, die viel schichtiger ist, als wenn wir mit irgendeiner fertigen Ausstellungsarchitektur hier eingeflogen wären.
Also ich versuche mir das konkret vorzustellen. Sie haben eine Materialsammlung. Ja. Aber haben Sie dann so eine Vorstellung, was Sie überhaupt bauen wollen?
Ja, natürlich.
Also, weil ich denke mir so, okay, eine runde Scheibe, dann machen wir einen runden Tisch draus. Oder,
Nein, wir haben ja den Untertitel nicht nur Open for Maintenance, sondern auch einen deutschen Untertitel gewählt, wegen Umbau geöffnet. Und was wir machen, ist, dass wir den Pavillon so in dem Zustand, wie wir nach der Kunstbiennale vorgefunden haben, mit den Eingriffen von Maria Eichhorn. Sie hat Putz von den Wänden abgeschlagen, riesigen Graben da in den Boden gelegt. Und wir haben gesagt, wir übernehmen das so. No problem. Das schränkt uns natürlich im ersten Moment total ein, weil wir ja auch über diesen Graben hinwegkommen müssen. Aber das war dann der erste Eingriff, den wir durchführen mussten. Wie können wir mit dem Material, was wir gesammelt haben, eine Brücke bauen, um über diesen Kram zu kommen, ja. Und genauso mit allen anderen, natürlich haben wir einen ganz genauen Plan, was wir da haben wollen. Aber was ich vorhin gemeint habe, nicht, dass man gar keinen Plan haben soll, sondern wie setze ich diesen Plan in einem zirkulären Prinzip um? Der ist nicht mehr linear, sondern ich habe zwar eine Idee, aber ich muss immer wieder rückkoppeln und an die realen Bedingungen quasi den Plan verifizieren. Wir haben gesagt, wir wollen keine übliche Ausstellung machen. Architekturausstellungen funktionieren meist so, da Architektur eine Immobilie ist, also nicht beweglich, macht man Fotos, Pläne, Filme, was weiß ich, und stellt das dann irgendwo aus. Und wir haben gesagt, wir wollen eben nicht dieses Prinzip der Repräsentation bedienen, sondern wir wollen Architektur als Räume erlebbar machen, als Lebensräume, und haben dann ausgehend von einem Stadtaktivisten und Theoretiker aus Venedig, Marco Bavaralle, ein Motto ausgeliehen, der da heißt From Exhibition to Habitation. Das heißt, wir wollen eben nicht mehr ausstellen, sondern wir wollen bewohnen. Das heißt, wir wollen den Pavillon als Bestandsbau ernst nehmen und ihn umbauen, sodass er für unsere Zwecke der Bespielung über 6 Monate eingesetzt werden kann, dass wir darin arbeiten können, dass wir darin Studierende und Handwerker empfangen können. Und das heißt, wir transformieren den gesamten Pavillon-Grundriss um, der ja ein banaler Ausstellungsgrundriss ist, leerer Grundriss, mehr oder weniger eine Whitebox, die unter den Nazis im Grunde so hergestellt wurde. Und wir bauen ihn so um, dass wir ihn im Alltag auch nutzen können.
Aber nur tags und nicht zum Schlafen?
Nachts. Leider nicht, ja, genau. Also das hätten wir natürlich auch gerne gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen den Pavillon instand besetzen. Das ist ein Begriff, den wir hier aus Berlin kennen, nicht nur aus Berlin, aber auch hier aus Berlin, aus den 80er Jahren vor allem kennen, als sehr vieles vom Abriss bedroht war, vor allem in Kreuzberg, wo dieses Prinzip der Flächensanierung vorherrscht, wo man wirklich ganze Stadtviertel niedergerissen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem man die Bauten über Jahrzehnte verfallen ließ. Und da haben sich eben Leute dagegen gewehrt, soziale Bewegungen, Feministinnen, Migranten, junge Leute, Studierende, die diese Häuser besetzt haben und im Grunde genommen durch die investierte Arbeit, durch die Instandsetzung dieser Häuser, die vor dem Abriss bewahrt haben. Und wir haben gesagt, dass in diese Praxis der Instandbesetzung genommen, das zum Vorschein kommt, was wir heute unter Nachhaltigkeit diskutieren, nämlich, dass wir viel stärker den Wert des Bestandes schätzen lernen müssen, weil im Bestand schon so viel Energie verbaut ist, so viel Arbeit, kulturelle Arbeit, aber auch physische Arbeit steckt, dass dieser Bestand eigentlich also nicht nur im bauhistorischen Sinne interessant ist, sondern auch wirklich im physischen, materiellen Sinne von Bedeutung ist für die Diskussion von heute. Und dass wir dadurch im Grunde genommen auch nochmal den Wert des Bestandes auf einer anderen, also einer direkten 1-zu-1-Ebene vermitteln.
Wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Venedig-Reise plant und sich die Architekturbiennale anschauen möchte, da ist es wahrscheinlich nicht mit ein paar Stunden getan. Sie planen ja auch noch eine ganze Reihe von Features mit ArchPlus. Was haben Sie da alles sich vorgenommen?
Die ArchPlus-Features sind nochmal eine andere Reihe, im Grunde genommen sowas wie, was Sie jetzt mit der Podcast-Reihe auch hier machen. Das sind eher Formate, wo wir live mit Akteurinnen aus dem Architekturbereich, aber auch darüber hinaus, also ArchPlus, da steckt das ja schon in dem Namen drin, macht ja nicht nur Architektur, sondern in Venedig werden wir über 6 Monate den Pavillon täglich bespielen. Also das hat es so in der Form auch noch nicht gegeben. Nicht nur, dass wir im Grunde genommen nahtlos mit der Kunstbiennale quasi begonnen haben, zu arbeiten, die Arbeit von Maria Eichhorn 1-zu-1 übernommen haben, sondern um ganz pragmatisch, nicht nur, dass wir die Arbeit dann einfach integrieren konnten, sondern dadurch, dass wir den Pavillon übernommen haben, so wie er ist, mussten wir nicht monatelang auf den Rückbau warten, was dann verhindert hätte, dass wir die Materialien, die wir gesammelt haben, nach dem Ende der Kunstbiennale gar nicht zwischenlagern hätten können. Und das wiederum ist ein anderes Thema des zirkulären Bauens, dass wenn Häuser abgerissen werden, wir Bauteile und Materialien sammeln und zwischenlagern, ist eben eines der größten Probleme. Wo lagere ich das? Und wie mache ich das Material zugänglich? Woher weiß ich als planende Architektin, Architekt, wo ich ein Fenster herbekomme, wo ich Ziegel herbekomme? Und deswegen haben wir den Pavillon auch so konzipiert, dass er als eine produktive Infrastruktur aufgegriffen wird und richten darin tatsächlich ein Schaudepot diese gesammelten Spolien der Architektur, der Kunstbiennale ein. Und mit den gefundenen Spolien, wenn man so will, der Kunstbiennale, arbeiten wir dann im Laufe der 6 Monate weiter. Die werden weiterverarbeitet, wir werden die weiter vermitteln, eben nicht nur im Kontext der Biennale für uns, für den Umbau des Deutschen Pavillons, sondern eben auch etwas für die Stadtgesellschaft tun. Wir haben uns mit über ein Dutzend von lokalen Initiativen zusammengetan, deren Arbeit wir für die Lösungen, über die wir gesprochen haben, wie können wir eine soziale und nachhaltige Gesellschaft heute denken, relevant finden. Und mit denen arbeiten wir zusammen, dass wir einfach Dinge, Institutionen, die sie gegründet haben, Projekte, die sie gestartet haben, instand setzen.
Das Wort Spolien kenne ich aus der Kunstgeschichte, ja. In dem Sinne, dass es ja etwas ist, womit man sich auch schmückt. Ich glaube, das ist etymologisch mit dem Wort Spoils of War, also fast wie so Trophäen,
ja, auch.
Dass es Trophäen sind, manchmal aus einer anderen Zeit oder aus einem anderen Land, die man dann stolz integriert in das eigene, also ob das jetzt in Venedig am Markusdom ist. Oder,
ja, also da gibt es sehr vieles, was Venedig zusammengeglaubt hat über die Jahrhunderte. Ja. Da müssen wir nur an die Beutezüge nach Konstantinopel denken. Sehr viele natürlich Spolien geklaut, geraubt. Und was wir mit dem Begriff andeuten wollen, ist, dass wir über das rein Materielle, weil das ist eben eine Gefahr in dem Nachhaltigkeitsdiskurs, dass wir sehr schnell aufs Technische im Grunde genommen fokussieren, auf die CO2-Emissionen, was weiß ich, für Werte, uns dann versteifen und eben die kulturelle Ebene sehr schnell vernachlässigen. Und natürlich haben in früheren Jahrhunderten Spolien dazu gedient, um auch die Frage der ideologischen Kontinuität zu unterstreichen. Also das ist ja meist immer der Fall, dass man sagt, ich bin irgendwie ein Nachfolger von Rom, dem Glanz des römischen Imperiums im Grunde genommen versucht auf sich zu übertragen. Und vielleicht kann man dann heute das anders verstehen und einen anderen Wert, eine andere Kontinuität im Handeln in den Mittelpunkt stellen, weniger die Frage der Macht, die Frage der Hierarchien und die Frage der Repräsentation, sondern eher sich immer wieder bewusst zu machen, wo kommt das her, wer hat das hergestellt, unter welchen Bedingungen wurde das hergestellt und in welcher Schuld sozusagen stehe ich in dieser Kette. Also in dem Sinne dann vielleicht Spoils.
Ja. Mich würde noch interessieren, wie, was das ästhetisch bedeutet. Dieses Prinzip, dass man mit dem arbeitet, was schon da ist oder was man findet oder was eben nachhaltig ist deswegen, weil es schon jemand gebaut hat oder weil es schon jemand gebastelt oder geschreinert hat, dass man das weiterverwendet oder neu verwendet. Heißt das, also ich meine, in der Mode, auch in der Architektur, so schnell können Dinge dann so ein bisschen alt aussehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in ein Hotel geht und das Hotel ist 1995 renoviert worden, dann denkt man so, ach, also dann fühlt man sich vielleicht nicht so wohl, wie wenn es gerade vor 5 Jahren renoviert worden wäre, auch wenn alles proper und sauber ist. Natürlich liebt man auch die Hotels, die dann, oder sagen wir mal Umgebungen, Städte, die richtig alt und historisch sind und proper. Aber das, was gerade so, so 20, so 15, 20 oder 10 Jahre alt ist, dann denkt man so ein bisschen, also fühlt man sich nicht so wohl. Also eigentlich dieses, dass man so nach was Neuem strebt, nach einer Ästhetik, die das jetzt irgendwie gut bündelt oder vielleicht sogar die Zukunft. Das wohnt doch dem Menschen auch inne, dass er so gerne in der Zukunft, in der Gegenwart und auch in der lange vergangenen Historie, aber nicht so unbedingt mit dem umgeben ist, was er gerade erst hinter sich gelassen hat. Was hat, also das ist ja eigentlich, das passt ja nicht so gut zu dem Prinzip, dass wenn was gut ist, muss man es ja nicht wegwerfen und was Neues bauen oder kaufen, sondern ist ja noch gut.
Nein, also die Frage ist berechtigt und ist eine wichtige Frage und da berühren Sie natürlich ein Grundproblem des Prinzips des Bewahrens. Also konservativ sein heißt ja nichts anderes als Dinge konservieren, bewahren. Und in bestimmten Sinne ist das ein wichtiges gesellschaftliches Prinzip, aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass wir immer nur noch Dinge wiederholen. Und das ist tatsächlich ein Problem des Nachhaltigkeitsdiskurses, dass es sehr schnell in diese kulturpessimistische Ecke hineingerät. Und wir argumentieren eher mit dem Begriff im Grunde genommen der Materialassemblagen, um so ein bisschen daraus zu kommen. Also eine Lösung haben wir auch noch nicht, aber wir sind uns des Problems, des politischen auch, des gesellschaftlichen Problems natürlich bewusst. Und eine der Lerneffekte für die praktizierenden Büros in unserem Teams wird auch sein, wie kann ich eine neue Ästhetik aus dem, was ich vorfinde, generieren? Und Sie werden, wenn Sie kommen sollten, glaube ich schon, ich hoffe mal begeistert sein, was wir da schaffen werden. Denn unser Anspruch ist es, nicht in diese Do-it-yourself selbstgebasteltem zu verbleiben und im Grunde genommen das zu delegieren, sondern wir sagen, die Gestaltung wird weiterhin eine Expertise sein, die man braucht. Wir wollen viel mehr Leute, die Gesellschaft mit involvieren in die Gestaltungsprozesse. Aber das heißt nicht, dass wir die gesamte Verantwortung quasi auslagern können und Architektinnen und Architekten und Designer nichts mehr zu tun hätten, sondern ihre Aufgabe wird das sein, diese Prozesse zu gestalten und eine neue Formsprache auch zu finden, die vielleicht an dem, was da ist, sich orientiert. In vielen Fällen ist es gar nicht so verkehrt, weil das uns auch wirklich Anregungen gibt, wie man mit dem Kontext arbeitet, sondern dass wir damit auch im Grunde genommen neue Dinge schaffen können. Und deswegen nehmen wir das, was wir dort schaffen, nicht unbedingt Architektur oder dergleichen, sondern auch, natürlich ist es Architektur, aber wir sagen, wir versuchen im Grunde genommen neue Materialassemblagen zu generieren, die aus dem, was da ist, was wir vorgefunden haben, was wir als Abfall im Grunde genommen vor der Entsorgung gerettet haben, wie können wir neue Assemblagen schaffen, die im Grunde genommen neue Formen und auch dadurch eine neue Gesellschaftsform zum Vorschein bringt.
Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und in welche Region würden Sie gerne reisen?
Wenn ich könnte, würde ich sagen, vielleicht an die Anfänge der Arch Plus, die Gründungszeit der Arch Plus, so die 60er, 67 ist die Arch Plus gegründet worden, 68 die erste Ausgabe erschienen und da setzte sich im Grunde genommen ein politisches Denken durch in der Architektur und das würde ich vielleicht gerne einmal miterleben.
Schön. Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug?
Mein Rechner.
Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wäre das?
Ich glaube, eine Katze.
Welches Spiel spielen Sie gerne?
Ungerne, muss ich sagen. Also ich spiele ungerne.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Blau.
Haben Sie einen wiederkehrenden Traum?
Nein.
Hören Sie Musik beim Arbeiten?
Nein. Doch. Also ich höre, wenn dann wirklich nur Instrumentalmusik und eigentlich, also ich muss leider gestehen, eigentlich kann ich nur beim Arbeiten, weil ich ja mit Texten arbeite, nur Bach hören. Also alles andere würde mich so ablenken, aber Bach geht immer.
Können Sie eine Lebensweisheit teilen?
Ja, vielleicht keine Risiken scheuen. Ohne Risiko keine Veränderung.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Herr Andenau.
Unser Partner Volkswagen Group unterstützt verschiedene Kulturorganisationen und Initiativen im In- und Ausland. Dabei spielt der Zugang zu Kunst, Kultur und kultureller Bildung eine besondere Rolle. Im Rahmen der 18. Architekturbiennale in Venedig ist Volkswagen Hauptpartner des Kuratorenteams des Deutschen Pavillons, das sich in diesem Jahr Themen der Pflege, Reparatur und Instandhaltung widmet. Die Architekturbiennale ist vom 20. Mai bis zum 26. November in Venedig zu sehen.